Vor dieser Verkündigung bin ich ein bisschen in einem Dilemma gewesen. Und zwar bin ich eigentlich immer noch an der Serie von Petrus, auch wenn sie sich dem Ende zuneigt. Und dann habe ich gedacht, ja, ist jetzt aber ein bisschen blöd, weil gerade ausgerechnet der nächste Teil von dem Petrus-Serie wäre über Apostelgeschichte 15 gewesen. Und dort aber der Stefan Huckenberger vor 2 Wochen eine Verkündigung darüber gehalten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Und der Simon hat vor einer Woche über Lukas 21 geredet und über einen Advent. Und dann habe ich dann auch gedacht, ja gut, das ist jetzt auch gerade ein bisschen blöd. Also nein, das ist nicht blöd, das ist eigentlich sehr gut. Und dann habe ich dann mein Herz offen im Stefan Huckenberger in einer E-Mail ausgeschüttet und gesagt, du, was willst du machen? Und er hat dann gefunden, du, ja, mach doch etwas über Advent. Und dann bin ich in mich reingegangen und habe ich eigentlich herausgefunden, dass sich das Thema Petrus und Advent ideal kombinieren lässt. Weil wir haben ja vom Simon vor Wochen über Lukas 21 gehört und dort erfahren, wie man durch den Tunnel hinten dran das Licht sieht und die ewige Zukunft. Und genau das schreibt ja der Petrus auch in seinen Petrusbrief. Wir haben über das aber mit die letzte Jahr auch schon verkündet. Ist auch wieder blöd von mir. Ich kann das jetzt das Thema nicht bringen. Und trotzdem bringe ich es noch, weil es letztendlich einfach in einen Gesamtzusammenhang kommt. Und beim Vorbereiten von dieser Verkündigung bin ich dann, und das ist so, wie eben Gott auch wirkt, wir haben es vorher schon gesehen beim Stefan, er hat diese Woche gerade Psalm getroffen, den er gebraucht hat für die Einleitung. Gott leitet uns in unserem Leben. Und das ist auch etwas, was wir uns einfach zu Herzen nehmen. Gott leitet uns und Gott hat mir beim Vorbereiten von dem ursprünglichen Thema, das ich bringen wollte, hat er mir eigentlich einen ganz neuen Aspekt aufgezeigt von Advent. Und darum heisst die Predigt heute ein bisschen geheimnisvoll, der Titel auch Advent. Weil wir über etwas, wenn unsere Gedanken, vor allem im zweiten Teil, fokussieren, wo eben auch ein Advent ist. Vielleicht nicht so ein klassischer Advent, wie man das mit den vielen Lichtern heute ja täglich dürfen erfahren, aber wir wollen verstehen, was eben auch ein Advent ist. Aber jetzt fange ich zuerst dort an, wo ich eigentlich ursprünglich mehr Zeit hätte wollen verbringen, nämlich bei dem Ausblick, wo ja schlussendlich der Petrus uns auch gibt. Jetzt griff ich das Thema vom Simon vor einer Woche auf, wo uns aufgezeigt hat, wir werden noch einmal eine Wiederkunft Jesu haben. Wir werden eine Wiederkunft Jesu haben. Und das ist eben auch ein Advent. Das zweite Mal kommen, für uns auch und uns in die Ewigkeit zu holen. Und genau das ist das Ziel und der Witz von diesen 2 Petrusbrief, wo wir aber eigentlich schon ein bisschen im Detail angeschaut haben, die Stelle. Und vor einem guten Jahr, aber im Sinne einer Repetition und Zusammenfassung, weil es ins Thema passt, möchte ich da noch einmal die Essenz rausziehen. Im ersten Petrusbrief sagt der Petrus, schreibt er den Brief an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben. Wir haben das damals mit einer Karte angeschaut, was das damals geheißen hat. Aber eigentlich zusammenfassend kann man sagen, es betrifft uns alle. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt, wir sind in der Zerstreuung. Letztendlich, wir leben als wiedergeborene Christen in einer heidnischen Welt. Das ist unsere Situation. Und in seinen Briefen, in seinen 2 Briefen, die er kurz vor seinem Tod aus Rom, aus der römischen Gefangenschaft heraus geschrieben hat, stärkt er die damalige Gemeinde, eben alle auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, stärkt er und sagt, darum umgürtet eure Lenden. Also das ist ja hier der Gürtel. Heute haben wir hier typischerweise oder oft ein Handy dran, ist nicht mehr so üblich wie früher. Pfadfinder und Jungscherler haben oder Säbel und Sackmesser dran und der Kompass vielleicht, obwohl man heute ja das auch auf dem Handy hat. Aber wir sollen die Länder umgürten und unsere Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes setzen. Das sagt er uns da und er gibt uns das mit. Und dann geht er in seinen Brief hinein und sagt, da ist ein bisschen gleichgekommen, aber wir wollen das einfach mitnehmen im 1. Petrusbrief 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater, und der uns neues Leben geschenkt hat. Wir haben eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Jetzt greifen wir genau das Thema auf, oder? Gott wird uns durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Schau, ein guter Punkt jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Bewahrung brauchen wir sicher gesundheitlich, aber wir haben gerade vorher noch nach dem Gebet noch schnell geredet. Wir haben alle ein bisschen blanke Nerven. Es kriselt ein bisschen in der Bevölkerung, oder? Aber Gott kann uns bewahren da drin, weil ihr ihm vertraut. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Obwohl wir jetzt in der jetzigen Zeit auf manche Proben gestellt werden und viel erleiden müsst, also wir werden noch viel erleiden, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, sagt der Petrus. Lesen wir doch die Briefe einfach. Wir müssen uns gegenseitig ermuntern, gerade auch in dem Glauben auf die Ewigkeit, das zu einem Element in unserem Alltag zu machen. Denn ihr wisset, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat, und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. Es haben die Propheten gesehen. Und das werden wir auch sehen, oder? In ihnen wirkte bereits der Geist von Christus. Er zeigte ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Das ist das, was uns erwartet. Und das dürfen wir uns aufs Herz schreiben, auch wenn ich vor einem Jahr ungefähr mit einer jüngeren Person, wo gläubig ist und wo das auch alles weiss, geredet hat, dann hat dann die gesagt, aber weißt du, ich möchte eigentlich jetzt auch noch ein bisschen leben. Und das ist auch gut so. Auf das kommen wir dann noch. Wir wollen auch jetzt noch leben. Aber wir freuen uns auf die Ewigkeit. Und ich denke, es ist wichtig, dass wenn schon der Petrus uns sehr deutlich auf das aufmerksam macht, dass wir uns auch ermuntern, so wie letzten Sonntag, dass es hinten in diesem Tunnel sieht man schon das Licht, wie es aufgeht. Und jetzt haben wir den Ross nicht da, der sieht ja das jeden zweiten Tag, wenn er durch den Jenneri-Tunnel und durch den Gotthard-Tunnel fährt. Aber ich habe als Sohn von einem Eisenbahnverrückten auch Zugang gehabt zu den Führerständen. Und ich habe das auch immer wahnsinnig genossen, das Licht ganz am Ferne. Und im zweiten Petrusbrief, da sagt der Petrus, redet von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Und dass das kommt so plötzlich und unerwartet ist, es wird da sein wie ein Dieb. Gut, da wollen wir nicht, aber neue Himmel und Erde, die wollen wir. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass es nicht mehr lange auf sich warten lässt. Und da werden wir wiederum ermuntert. Was ist der Triggerpunkt, dass er kommt, wenn die Vollzahl von der Gemeinde wird eingegangen sein? Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde. Frage, warten wir wirklich auf das? Ich glaube, das ist eben da, wo wir uns ermuntern wollen. Auch wenn der junge Mensch, mit dem ich geredet habe, vor einem Jahr, gesagt hat, ich möchte aber jetzt noch ein paar Jahre warten. Leben, ich möchte Familie haben, ist alles verständlich. Mögen wir sehr gönnen. Wir warten auf diese neue Welt, in der, und das ist etwas, was mich sehr beruhigt, endlich Gerechtigkeit herrscht. Endlich. Wir alle Menschen haben ja Sehnsucht und Anliegen. Und wir hoffen, das ist jedem Mensch eigen. Und genau das wird erfüllt werden in dieser Ewigkeit. Also, wir wollen einen Ausblick und eine Hoffnung haben, die unser Leben prägt. Und jetzt wollen wir uns mal Gedanken machen, was denn das heisst, wenn wir diese Hoffnung und den Ausblick haben. Wir haben jetzt unmittelbare Hoffnung und einen Ausblick, dass in circa anderthalb Wochen wird der 24. Dezember sein. Und wir bereiten vor, wen können wir jetzt tatsächlich einladen? Zwei Familien, 10 Personen regeln und alles. Es beschäftigt unsere Gedanken, wie organisieren wir das alles? Und was essen wir am 24. und was essen wir am 25. Und Kinder beschäftigt es, was kriege ich echt für ein Päckchen? Das ist Advent. Man wartet auf die Weihnacht. Und jetzt Frage an mich und an dich. Wie viele Fragen stellen wir uns während dieser Zeit an der zweite Advent, wenn Jesus wird kommen? Wie planen wir das in unserem Herzen hinein? Und das ist tatsächlich eine Frage, die auch in Lukas 18 gestellt wird. Dort heisst es in Lukas 18, Vers 8, steht die grosse Frage, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf der Erde? Und mit Glauben ist nicht etwas Ungewisses, ein Glauben an etwas Ungewisses gefragt, sondern auf wartende Haltungen. Und das ist in einem Gleichnis, im Gleichnis von der Witwe, die vor einem Richter um ihr Recht fleht. Und das ist Lukas 18, Vers 1 bis 8. Und sie fleht und fleht und fleht und fleht. Und dann gibt ihr der Richter das Recht. Und dann heisst es eben in Lukas 18, Vers 7, in zwei Fragen, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Jetzt kommt die zweite Frage. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf der Erde? Fragezeichen. Da ist eben die Frage an uns, haben wir das Flehen und das Rufen wie die Witwe? Lukas 18, Vers 1 bis 8. Und jetzt machen wir wieder einen Gedankensprung zurück, quasi zum ersten Chor von Gott. Und wir wissen, dass das also passiert ist, dass Jesus Christus geboren worden ist, aber ganz allein. In der Herberge hat man keinen Platz gehabt für die schwangere Frau. Und so ist sie in einem Stall gewesen, in einer Krippe. Und wie viele Leute haben ihn genau erwartet? Die Geburt ist irgendwo passiert und die Menschen haben ganz andere Gedanken gehabt. Eigentlich könnte man sagen, eigentlich hat niemand damit gerechnet. Und das ist eigentlich eine falsche Aussage. Und der, wenn wir nachgehen, selbstverständlich hat ja Maria gewusst, was passiert. Aber es hat auch noch andere gehabt und auf die kommen wir noch. Und dass die Geburt eine Überraschung war, das sieht man schon bei den Hirten. Bei den Hirten auf dem Feld, die haben plötzlich, sind die angesprochen worden, die haben aber Glauben geschenkt. Und jetzt muss ich auch den wegen dem zweiten Teil noch eine Anekdote erzählen aus meinem persönlichen Leben. Und darum habe ich hier den Plastiksack mitgebracht. So. Jetzt hoffe ich, dass ich hier den richtigen. Das ist einer von diesen Hirten. Und die Anekdote ist die, das ist eine Grippe, die wir daheim hatten, die Figur habe ich gefunden, vor einer Woche, wo wir die letzten Sachen von unseren Eltern verräumt haben, habe ich gefunden, die nehme ich jetzt einmal mit. Weil bis jetzt habe ich von diesen Figuren nicht sehr viel gehalten. Weil als Bub habe ich eigentlich immer spielen mit ihnen. Aber das war verboten gewesen. Darum haben mich diese Figuren nicht sehr interessiert. Aber dass dann später irgendwelche Kinder doch gespielt haben, sieht man an dem abgebrochenen Fuß. Und der Vater hat dann hier eine Holzplatte drunter gemacht. Ich habe mir jetzt die Woche vorgenommen, das werde ich dann noch ein bisschen perfekter flicken. Also, die Hirten sind überrascht gewesen. Und die sind gekommen, also da haben wir die Repräsentanten, und dann sind ja später dann auch noch die drei Könige gekommen, oder die Könige, die Weisen, da haben wir hier einen. Der hat auch hier mal noch einen Herrscherstab gehabt, der ist auch abgebrochen. Auch das muss man noch flicken. Also, das sind die, wo, das sind die Figuren. Und ich habe die immer nur anschauen und nicht damit spielen. Das hat mich furchtbar, hat mich das irritiert. Aber wir sehen an diesen Leuten, die sind überrascht gewesen mit dieser Ankunft und sie sind vor allem halt auch überrascht gewesen, in welcher Weise der Sohn Gottes angekommen ist. Auf genau das können wir später noch zurückkommen. Die fremden Könige, das sieht man hier dran, die sind mit einer Schatztruhe gekommen und allem zusammen. Und die haben etwas ganz anderes erwartet, als sie dann schlussendlich gesehen haben. Die sind ja auch zuerst ans andere Ort gegangen, nämlich in den Königspalast und nicht in den Stall. Und auch die Menschen haben immer, wenn sie an Gott gedacht haben oder an Jesus, haben sie eine falsche Erwartung gehabt. Das sehen wir am Palmsonntagsempfang. In Lukas wird das beschrieben, wo Jesus nach Jerusalem raufkommt. Ist ein riesiger Jubel gewesen. Endlich ist der Erlöser von unserem Volk da. Aber eine Woche später ist der ganze Jubel verflogen gewesen. Hat sich wieder niemand mehr interessiert. Und dem Emmaus-Jünger bringen es ganz pointiert auf den Punkt. Sie sagen in Lukas 24, Vers 21, wir aber hatten gehofft, dass er, eben der Jesus, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und da sehen wir Menschen leben in der Gefahr, Gott nicht so zu sehen, Jesus nicht so zu sehen, wie eigentlich er ist. Jetzt hat es aber noch zwei Personen, von denen ich bisher nicht erwähnt habe. Das ist der Simeon und die Hanna. Und sie haben explizit verstanden, was da passiert. Die zwei Personen sind in Lukas 2, sind die uns vorgestellt. Und zur Vorgeschichte ist es so, dass Josef und Maria gehen in den Tempel. Das lesen wir in Lukas 2, Vers 21 und 22. Und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war, von dem Engel, der, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Das ist also die Vorgeschichte gewesen. Und jetzt lesen wir von dem Simeon. Lukas 2, Vers 25 heißt: Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Jetzt haben wir also einen, der gewartet hat. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Da haben wir also den Simeon, er hat auf den Messias gewartet, und wonach Jesus gesehen hat, da hat er genau gewusst, um was es da geht. Auf den Gott hat Simeon gewartet. Er hat den Advent erwartet. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen puzzelt. Was genau hat er da gesehen? Ein Baby. Er hat den Erlöser von Israel erwartet. Und er hat ein Baby gesehen. Aber es heisst ja da, dass der Geist auf ihm gesehen ist. Und das ist jetzt die dritte Sache, die ich da zum Sack rausnehme. Jesus ist nicht so gekommen, sondern Jesus ist so gekommen. So. Und jetzt geht die Anekdote mit diesen Figuren weiter. Als Kind hatte ich eine Spannung gehabt, weil ich nicht durfte spielen mit denen. Und dann, als ich so in meinem ersten Glaubensjahr die ganze religiöse Welt am liebsten ins Pfefferland geschickt hätte, oder, habe ich gefunden, warum tun die so blöd und tun so Krippen aufstellen, oder, mit einem kleinen Baby, oder? Und genau das habe ich die Woche besser verstanden. Warum haben wir hier ein Baby und eben nicht einen König? Auch Hanna, und das lesen wir hier, und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft war sie 7 Jahre mit ihr, hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Also jetzt sind wir da irgendwo im Alter von 20 bis 30, was ich sehe. Und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Also wir sehen da die Dame, die Hanna, ist etwa 50 Jahre lang Witwe gewesen. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zur selben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Moment mal. Was hat die Hanna gesehen? Ein Baby. Hat sie gesehen. Und jetzt redet sie und pries Gott von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems wartet. Und da kommen wir zu dem Punkt. Die Leute sind damals einem Baby begegnet. Und wir fragen, warum hat Gott der Erlöser als Baby auf die Erde geschickt. Weil wir wissen ja aus der Schöpfungsgeschichte, dass Gott der Adam auch ohne Mutterleib hätte können auf die Welt stellen. Also es ist nicht eine Frage von der Unfähigkeit von Gott gewesen. Aber wenn wir hier das Baby sehen, dann stellen wir fest, dass der Erlöser nicht nur ganz Gott ist, sondern auch ganz Mensch. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen und er hat seine Erde, sie als ganzer Mensch begonnen, ist gewickelt gesehen in Windeln, in einer Krippe gelegen und er ist wie alle anderen aufgewachsen. Und das ist jetzt die Frage, die uns hier damit stellt. Haben wir eine Beziehung zu Jesus Christus auch als Mensch? Viele Menschen auf dieser Welt, für die ist Gott eine höhere Macht, vielleicht eine abstrakte Macht. Es gibt wahrscheinlich irgendwo Gott, aber keiner kann es so genau sagen. Die kennen nicht den Mensch Jesus Christus. Die religiöse Welt hat solche Figuren in der Kirche, aber trotzdem finden wir oft keine Beziehung bei diesen Menschen zu dem Jesus. Im Gegenteil, es hat dann Leute, die Gott gesehen als einen bösen Gott, als einen, der aufpasst, der uns Sachen verbietet. Das führt dazu, dass kein Vertrauen da ist, dass eine Angst da ist, dass ein Verbergen da ist. Und dann gibt es natürlich jenste Leute, die eine ganz andere Vorstellung haben von Gott. Uns wird aber der Erlöser als ganz Mensch vorgestellt. Und was heisst jetzt das? Gott ist jemand, der gekommen ist, um uns quasi auf Augenhöhe zu begegnen. Gott ist gekommen, damit wir heute eine Beziehung vom Vertrauen und der Liebe zu Gott können haben. Weil was ist eigentlich die ausgewiesenste Eigenschaft von uns Menschen, von der menschlichen Schöpfung? Der Mensch ist nicht nur jemand, der denken oder handeln kann, sondern der Mensch kann lieben. Und der Mensch will auch geliebt werden. Das, was der Mensch am schnellsten verändert, ist, wenn er geliebt wird. Und das zeigt uns auch der erste Johannesbrief sehr eindrücklich. Das stärkste Argument, das wir den Menschen können bringen können, ist, wenn wir sie lieben. Leider fällt es uns immer wieder sehr schwer. Aber genau als das, als ein sündloser Mensch, wird uns Jesus Christus vorgestellt. Einer, der uns liebt. Nicht als einer, der uns Befehl gibt. Als ein Mensch, wo wir ihm können unsere Sorgen anvertrauen. Das schreibt der Petrus ja auch, 1. Petrus 5, Vers 7, dass wir können unsere Sorgen sollen auf Jesus werfen, weil er besorgt ist. Jesus ist gekommen als Mensch, um uns eine Liebesbeziehung anbieten. Und das oberste Gebot sagt auch, dass wir ihn sollen lieben. Aus ganzem Herzen und aus ganzer Kraft. Und darin ist das ganze Gesetz erfüllt. Sagt die Bibel. Und das ist die Frage, wo wir uns auch wieder täglich stellen wollen. Jetzt stellen wir uns, was essen wir in einer Woche? Wer kommt in einer Woche? Wo gehen wir an in einer Woche? Das ist auch gut so. Das sind wichtige Fragen, die müssen geklärt sein. Aber wir wollen uns um den zweiten Advent kümmern. Jetzt nicht um den zweiten Sonntag vom Advent, sondern um die Wiederkunft Jesu aber, und das ist eben das auch Advent, aus Erkennen, dass heute und jetzt wir wirklich können zu Gott, wo ganz Mensch gesehen ist, eine lebendige Liebesbeziehung haben. Wir haben es nicht mit einem abstrakten, allmächtigen Wesen zu tun, sondern Gott ist Mensch geworden, um uns zu erlösen, was wiederum die Voraussetzung ist für die Ewigkeit in seiner Gemeinschaft. Wo wir dann ein Lied werden singen, sagt die Bibel. Und das wird uns jetzt vorgesungen, weil wir nicht dürfen singen. Nämlich das Lied Endless Halleluja. Wenn er uns zurück in seine Gemeinschaft holt. Amen.